Dieses Licht hat mir tatsächlich vor ein paar Tagen das Leben gerettet. Ich war mit einem guten Freund auf dem Rhein, auf einem Boot, habe abends bei Sonnenuntergang den Anker geworfen und habe mich mit ihm richtig gut unterhalten, bis es so richtig dunkel war. Und da haben wir uns gedacht, so, jetzt können wir ja wieder langsam nach Hause fahren und tuckern wieder in Richtung Hafen. Und natürlich habe ich meine Schiffsbeleuchtung angemacht und dieses Licht ist also von meiner Schiffsbeleuchtung ein weißes Rundumlicht. Und als wir so in Richtung Hafen tuckerten, habe ich natürlich auch auf dem Rhein, der ja die meistbefahrenste Schifffahrtsstraße Europas ist, natürlich immer geguckt, kommt da vielleicht irgendwie noch ein großer Frachter, der da am Start ist, und habe keinen gesehen. Und wie ich so vor mich hin tuckere und so kurz vor dem Hafen bin, auf einmal sehe ich, dass hinter mir ein riesen Licht aufleuchtet. Und ich habe mein eigenes Boot und mich selber nur noch als Schatten vor mir gesehen. Und dann drehe ich mich um und da ist dieser Riesenfrachter. Also war 50 Meter lang, gefühlt 200. Und der war so richtig, richtig groß. Und der hat mich Gott sei Dank gesehen, weil ich mein Licht anhatte. Hätte ich mein Licht nicht angehabt, keine Chance. Der wäre einfach über das 6-Meter-Boot einfach drüber gefahren und hätte wahrscheinlich auch nicht mal was gemerkt. Ich kann aus der Praxis sagen, wie es ist, wenn ein Licht tatsächlich ein Leben rettet. Denn wenn du von so einem Frachter überfahren wirst und nachher im dunklen Rhein rumschwimmst, da findet dich keiner. Das war's. Und ich weiß von der Schifffahrt, ich mache das schon seit über 10 Jahren, dass ich einfach gerne Boot fahre, auch gerne segeln gehe. Und ich weiß, wie wichtig es ist, Lichter zu kennen und richtig zu interpretieren. Was ich sehr, sehr gerne mag, ist, wenn ich mit meiner Crew auch einen Nachtturn mache, also mitten in der Nacht rausfahren und den Sternenhimmel genießen. Und da ist es super wichtig zu wissen, welche Lichter, die man da auf diesem schwarzen, dunklen Meer am Mittelmeer, welche Lichter man da sieht, was das für Lichter sind. Ist es ein grünes Licht, was dauerhaft leuchtet? Dann kann ich einfach weiterfahren, weil ich weiß, da sehe ich jemanden von seiner Steuerbordseite, das heißt, er muss mir Vorfahrt geben. Ja, sehe ich ein rotes Licht, was blinkt, dann weiß ich, aha, das ist die Backbordseite von der Hafeneinfahrt zum Beispiel. Und wenn ich dann in den Hafen fahren will, ist es ganz wichtig, dass ich die Lichter richtig interpretiere. Also wenn ich auf ein rotes blinkendes Licht fahre und weiß, dass es die Hafeneinfahrt, das sehe ich in der Karte, dann muss ich natürlich dieses Licht auf meiner linken Seite lassen. Wenn ich das auf der rechten Seite lasse, dann fahre ich einfach auf die nicht beleuchtete dunkle Kaimauer zu. Das ist nicht schön. Das heißt, es ist wichtig, das richtige Licht zu kennen. Und wenn wir jetzt als Crew sagen würden, aber guck mal, da vorne brennt doch auch was Rotes, das blitzt sogar und ist viel heller und spektakulärer, aber das ist eine Kneipe oder irgendeine Bar mitten am Strand, dann bringt es mir ja nichts zu sagen, ach komm, lass uns mal diskutieren, welches Licht jetzt hier das Richtige ist. Ja, es bringt nichts, ob ich dann als Crew sage, wir möchten aber, dass das die Hafeneinfahrt ist. Egal wie hell das Licht ist, egal ob schöner aussieht, das ist völlig egal. Die Hafeneinfahrt ist das rote blinkende Licht. Und wenn ich das falsch interpretiere, dann laufe ich voll auf. Das heißt, ich erlebe auch Licht als Weisung, nicht nur als Rettung, sondern auch als Führung, als Weisung. Und wenn man das nicht beachtet, kann es ein Riesenproblem geben. Ich habe eine Funkkommunikation gelesen, die ich sehr lustig fand, angeblich von 1995. Und zwar ist es so, dass die von einem Kriegsschiff handelt, die ein Licht gesehen hat und dann eben den Funkkontakt aufgenommen hat und gefunkt hat zu diesem Licht. Bitte steuern Sie 15 Grad Nord, um eine Kollision zu vermeiden. Bitte kommen. Und angeblich, also dieses Licht, der Kollege, der da an diesem Licht ist, antwortet also zurück und sagt, empfehle, Sie steuern 15 Grad Nord, um eine Kollision zu vermeiden. Bitte kommen. Und das US-Kriegsschiff antwortet wieder und sagt, also, hier spricht der Kommandeur eines Schlachtschiffes der US Navy. Ich wiederhole, korrigieren Sie Ihren Kurs. Bitte kommen. Antwort, Wiederhole, Sie sollten Ihren Kurs korrigieren. Bitte kommen. Das US-Kriegsschiff, jetzt geht's los. Wir haben unter unserem Kommando den Flugzeugträger USS Lincoln, das zweitgrößte Schiff der US-Atlantikflotte. Wir werden von 3 Zerstörern, Kreuzern und verschiedenen Unterstützungsschiffen begleitet. Wir legen Ihnen dringend ans Herz, unverzüglich Ihren Kurs zu ändern, da wir ansonsten Maßnahmen zur Sicherung unseres Geleitzuges unternehmen werden. Antwort: Hier spricht Sergeant McNeil. Ich befinde mich auf einem Leuchtturm. Bitte kommen. An dem Moment scheint der Funkkontakt abgebrochen zu sein. Ihr merkt, es bringt nichts, wenn wir sagen, ich möchte, dass dieses Licht das ist oder das ist. Die Wahrheit ist, was ist dieses Licht wirklich? Und Jesus sagt von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Ihr könnt das lesen, da steht in Johannes 8, Vers 12. Da ist ein bisschen klein, ich lese mal hier mit auf der Leinwand. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Eine ganz krasse Aussage von Jesus. Wir sind mitten in dieser Serie über die Ich-Bin-Worte von Jesus, in denen Jesus selber von sich sagt, wer er ist. Ich bin das Licht. Und ganz oft tappen wir aber im Dunkeln. Und das hat der Prophet Jesaja schon gesagt. Ich lese euch mal vor, Jesaja 59, Vers 10. Wie Blinde tasten wir uns an der Wand entlang. Am hellen Mittag stolpern wir, als hätte uns die Dunkelheit überfallen. In der Blüte unseres Lebens sind wir wie Tote. Also Jesaja sagt, wir sind oft im Dunkeln unterwegs oder wir verhalten uns so, als wären wir im Dunkeln. Wir haben keinen Durchblick mehr. Und ich habe mich so gefragt, wo könnte das sein für mein Leben, aber auch für uns als Gemeinschaft, für uns als Menschen? Und ich hatte diese Woche ein ganz interessantes Gespräch mit Professor Dr. Haudel aus der Universität Münster. Er ist Theologe im Fachbereich Kosmologie und Theologie und Naturwissenschaft. Und ich habe im Gespräch mit ihm festgestellt, wo die Wissenschaft im Moment gerade steht. Er schreibt gerade ein Buch zum Thema Theologie und Wissenschaft. Das wird im nächsten Jahr im Frühling rauskommen, im Verlag UBI. Und die spannenden Erkenntnisse, die er da seit 4 Jahren sammelt und aufgeschrieben hat, die hat er mit mir geteilt. Und es ist höchst interessant zu sehen, wo die Wissenschaft im Moment steht. Hat mir die Augen geöffnet und mir wurde bewusst, wir tappen mit den heutigen Erkenntnissen im absolut Dunkeln. Jetzt denkst du dir vielleicht, aber Mensch, die Wissenschaft hat doch rausgefunden, ne, woher wir kommen, wer wir sind und wo. Und wir wissen doch alles, wird doch in der Schule gelehrt. Professor Haudel sagt, das, was in der Schule heute noch gelehrt wird, ist so überholt, dass es peinlich ist. Es ist unfassbar, was wir heute noch in der Gesellschaft offiziell glauben. Und er hat mich da so ein bisschen mit reingenommen und ich habe zusätzlich noch recherchiert und mir wurde klar, es ist wirklich so, wir tappen tatsächlich im Dunkeln. Die neuesten Erkenntnisse von Wissenschaftlern nach der Physik, wie wir sie heute kennen, nach der Kosmologie, die uns bewusst ist, die uns bekannt ist, da gibt es einen Professor aus Oxford. Dieser Professor heißt Roger Penrose. Und dieser Professor hat ausgerechnet, nach den heutigen Erkenntnissen, wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Universum, inklusive du, tatsächlich einfach blinder Zufall ist. So wie wir es heute noch in unseren Schulbüchern haben, so wie es offiziell irgendwie gelehrt wird. Und er kam auf eine Zahl. Und diese Zahl ist 1 zu 10 hoch 10 hoch 123. Muss ich ein bisschen erklären. Also wenn du zu jemandem hingehst, der hat 3 Becher und unter einem Becher ist ein Ball, Und er sagt, hey, unter welchem Becher ist dieser Ball? Und du hast nicht gesehen, was er da vorher gemacht hat, dann wäre das 1:3. Hat er da 10 Becher liegen und du müsstest entscheiden, wäre das 1:10. So, jetzt haben wir hier 1:10 hoch 10 hoch 123. Gibt es hier jemand, der weiß, wie diese Zahl heißt? Dafür gibt es keinen Namen, höre ich hier raus. Denn wenn du jetzt zu Hause bist und mit deinem Kaffee und zuguckst, zieh mal den Taschenrechner vom Computer. Ich habe das gemacht, ich habe das eingegeben. Ich habe zum ersten Mal erlebt, dass der Taschenrechner auf dem Computer sagt, keine Zahl. Diese Zahl ist so groß, dass du sie gar nicht mehr schreiben kannst. Also wirklich nicht mehr schreiben kannst. Du kannst nur noch den Weg beschreiben, wie du dahin kommen könntest. Also Professor Haudel hat mir erklärt, diese Zahl 1:10 hoch 10 hoch 123 ist so groß, dass es mehr als alle Teilchen des gesamten Universums, wie wir es kennen. Das bedeutet, wenn man diese Zahl aufschreiben würde, 1:0000000 und dann die ganze Zeit weiterschreiben, dann würde nach Berechnung, würde man so viel Papier brauchen, dass dieses Papier zum Lagern nicht in das jetzige Universum passen würde, wie wir es kennen. Verstehst du? Es wäre so viel Papier, das würde nicht auf diese Welt, auf diese Erde, Sonnensystem, das würde noch nicht mal in die Galaxie, in das ganze Universum passen, so groß ist die Zahl. Das ist das, was immer noch gelehrt wird. Überleg doch mal, willst du das glauben? Hast du den Eindruck, die Wissenschaft tappt im Dunkeln? Sowas von. Und natürlich gibt es jetzt Wissenschaftler, die sagen, Mensch, Gott kann es ja nicht geben, ne? Nietzsche hat ja gesagt, Gott ist tot. Ne? Mittlerweile ist Nietzsche tot. Aber auf jeden Fall ist es so, dass Nietzsche ja auch gesagt hat, es kann gar keinen Gott geben. Denn wie würde ich es aushalten, dann nicht selbst einer zu sein? Kannst du mal googeln, ein Zitat von Nietzsche. Da weißt du auch schon ein bisschen was über die Motivation. Und viele haben diese Motivation, dass sie sagen, egal was ich glauben muss, bitte nicht die Variante, dass es Gott gibt. Und es gibt Atheisten, die Wissenschaftler sind, die sagen, diese Tatsache hat mich in meinem Atheismus zutiefst erschüttert. Und dann gibt es Erklärungsversuche, dass Leute sagen, bloß nicht an ein Gott glauben. Und dann überlegt man sich, was könnte es denn sein? Ja, wie wäre es denn, wenn es genau so viele Universen gibt? Dann könnten wir das wieder, die Wahrscheinlichkeit wieder rückgängig machen. Das heißt, dich würde es dann so oft dann irgendwie vielleicht auch nochmal geben in unterschiedlichen Varianten. Und dann kommt ein gewisser Ludwig Boltzmann. Und dieser Ludwig aus Österreich ist also auch Wissenschaftler, Physiker. Und der hat gesagt, ich weiß einen viel leichteren Weg, das alles zu erklären. Dass die Wahrscheinlichkeit wäre viel, viel, viel geringer, als dass das hier alles Zufall ist. Und er kam auf die Idee, wie wäre es, wenn aus dem Vakuum heraus einfach zufällig wie so ein Gehirn rausgeploppt ist. So einfach so ein Bewusstsein. Und wie wäre es, wenn alles, was du denkst und weißt und meinst zu wissen, gar nicht echt ist, sondern nur Erfindung dieses Bewusstseins? Und das nennt man das Boltzmann-Gedächtnis oder Gehirn. Also man hat das dann übernommen und hat dann ausgerechnet, das würde bedeuten, ganz praktisch würde das bedeuten, dass alles, was du jetzt siehst, die Luft, die du einatmest, wenn du zu Hause deinen Kaffee trinkst, der Nachbar, der neben dir sitzt, auch deine Erlebnisse und deine Geschichten der Vergangenheit, hast du dir nur eingeredet. Es ist laut Boltzmann in seiner Theorie einfach nur ein Bewusstsein, was dir das einredet und alles selbst, also ich, der Gottesdienst, das existiert nicht wirklich. Jetzt fragt sich dann nur, in welchem Bewusstsein leben wir dann? Also ist es dann deins? Bin ich jetzt in deinem Bewusstsein? Oder bist du vielleicht in meinem? Also für mich wärst du in meinem Bewusstsein. Das heißt, das gibt's alles hier gar nicht. Dann merkt ihr, wie abgefahren das ist. Und Boltzmann sagt, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wenn man die Zahl auf Papier schreiben würde,
dann bräuchte man nur unser Sonnensystem als Platz und nicht das ganze Universum. Aber das Sonnensystem ist ein Witz gegen das Universum. Mit anderen Worten, das, was wir heute glauben, ist so ein Witz, wenn wir sagen, es ist blinder Zufall gewesen. Darüber kann man nur lachen. Jeder Wissenschaftler, der heute weiß, was abgeht, kann darüber nur lachen. Das wäre so, wie wenn du erwartest, dass jemand dir glaubt, ab morgen spielst du jeden Tag jedes Lotto, was auf dieser ganzen Welt ausgelost wird, und du rechnest fest damit, dass du bis zum Ende deines Lebens in jedem einzelnen Lotto 6 Richtige haben wirst. Und diese Wahrscheinlichkeit ist nicht annähernd so, wie dass du einfach nur blinder Zufall bist. Ich habe so den Eindruck, wenn wir anfangen, das zu glauben und am Ende an Theorien wie so ein Boltzmann-Gehirn glauben, dann sind wir wirklich im Dunkeln mit unserer Erkenntnis. Ich glaube, da brauchen wir so ein Licht. Und ich glaube, das brauchen wir auch persönlich. Also nicht nur wir als Menschen mit all unseren Fragen, ich glaube auch wir persönlich haben diese Fragen. Wie geht's bei mir weiter? Wie geht's bei mir weiter in meiner Arbeit? Wie geht's bei mir weiter in meiner Ehe? Wie geht's bei mir weiter in meiner Familie? Wie geht's weiter mit all den Träumen, die ich habe? Und da brauchen wir auch Licht, da muss auch Licht kommen, Licht reinkommen. Und als Jesus diese Aussage sagt, ich bin das Licht der Welt, müsst ihr euch vorstellen, der Moment, in dem er das sagte, war so speziell und so besonders. Es ging tatsächlich, dieser Moment ging tatsächlich historisch darauf zurück, dass Gott Israel befreit hat aus Ägypten. Und dann der ganze Auszug, denn dieser Auszug, der wurde später gefeiert. Und wir haben ja hier in dieser Gemeinde eine Serie gemacht, eine Exodus-Serie, wo es genau darum ging. Gott befreit sein Volk aus 400 Jahren Gefangenschaft. Er geht mit ihnen 40 Jahre durch die Wüste. Und in dieser Wüstenzeit wird das Volk geleitet. Am Tag mit einer Wolkensäule, in der Nacht mit einer Feuersäule. Da ist Gott aufgetaucht als Licht. Und dann kommen sie in das gelobte Land. Und dann kommt König David. Zu dem haben wir auch eine Serie gemacht. Wir haben schon viele Serien hier gemacht. Und dann kommt König David. Und David singt von Gott als das Licht. Ich lese euch mal einen Vers vor aus dem Psalm von König David, der ganz viel Theologie und Prophetie auch in seine Lieder reingepackt hat. Und er schreibt und singt, der Herr ist mein Licht. Er befreit mich und hilft mir. Darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg. Darum zitter ich von niemanden. Und David übergibt irgendwann mal alles dem Salomo, nachdem er gestorben ist. Und Salomo baut dann einen Tempel. Den hatte David geplant. Und diesen Tempel lässt Salomo einweihen. Und vor der Einweihung feiert er mit seinem Volk eine ganze Woche. Eine Woche Party. Und dann kommt der große Moment, wo Salomo auf ein Riesenpodest geht und ein sehr ehrliches, sehr ernstes und ausführliches Gebet spricht und Gott bittet, mit seiner Gegenwart in diesen Tempel zu kommen, und es passiert. Gott kommt mit einem großen Licht in Form von Feuer und zündet auf diese übernatürliche Weise das Opfer, das sie ihm darbringen wollten, an. Und die Israeliten waren begeistert, sie waren so voller Ehrfurcht, dass alle auf die Knie gegangen sind und gebetet haben. Und nach dem Tempel, nach der Tempeleinweihung, haben sie dann noch das Laubhüttenfest gefeiert. Und dieses Fest feiern sie seit der Zeit in der Wüste. Gott möchte nämlich, dass sie jedes Jahr eine Woche feiern und sich daran erinnern, dass Gott sie geschützt hat. Mit der Lichtsäule in der Wüste und sie geleitet hat, ihnen den Weg gezeigt hat mit einer Feuersäule und mit einer Wolke am Tag. Und sie feiern das jedes Jahr seit 3000 Jahren. Eine Woche lang. Und dieses Fest war nach der Einweihung des Tempels also zusätzlich noch hinten dran. Das heißt, die Israeliten haben 2 Wochen am Stück gefeiert. Und dann haben sie das Jahrhunderte Jahre gemacht, immer wieder, jedes Jahr, eine ganze Woche. Es war das Fest der Lichter. Da ging was ab. Die Leute liefen mit Fackeln rum. Es wurde getanzt, es wurde gefeiert. Und als Jesus diese Aussage macht, haben sie bereits 7 Tage gefeiert. Und es kam der 8. Tag, der Höhepunkt, an dem alle nochmal zusammenkommen und an dem riesige Leuchter angezündet wurden. Die Leuchter waren 25 Meter hoch, heißt es. Im Talmud wird das beschrieben, also nicht in der Bibel, sondern in anderen Schriften, die überliefert wurden. 25 Meter hohe Leuchter, die jeweils 4 goldene Schalen hatten mit Öl, und die Dochte dieser Leuchter waren aus Priestergewändern. Also so riesengroß waren die. Und man sagt, dass wenn dieses Fest stattfand und gerade dieses Abschlussfest am 8. Tag, leuchtete ganz Jerusalem hell. Es gab keinen Vorhof in der Stadt, der nicht angeleuchtet war. Und man konnte von Galiläa, vom Berg auf Jerusalem sehen und hat alles feiern und leuchten gesehen. Und in diesem Moment, wo alle wieder eine Woche feiern und sich daran erinnern, dass Gott ihr Licht ist, und in diesem Moment, wo sie hoffen, dass Gott vielleicht nochmal so kommt, wie er es bei Salomo tat, mit so einer Gegenwart, dass alle wieder auf die Knie fallen, weil sie Gott spüren. In so einem Moment sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und damit hat er ganz klar gemacht, ich bin dein Retter. Ich bin der, auf den alle gewartet haben. Ich bin der Messias. Und dieser Retter ist nicht nur gekommen für die Juden damals. Dieser Retter ist gekommen für die ganze Welt. Dieser Retter ist für dich gekommen. Du musst dich entscheiden, was du glaubst. Glaubst du weiter, dass du blinder Zufall bist, dass es keinen Gott gibt? Kannst du das glauben? Ich schaffe das nicht. Oder glaubst du, dass Jesus recht hatte? Dass es wahr ist, was die Propheten über ihn gesagt haben? Und was er nachher bestätigt hat, dass er deine Rettung ist? Und das gilt auch für dich persönlich, für deine Ängste, die du hast, wo Gott reinkommt mit seinem Licht. Denn wenn du Angst hast, ist das, was du brauchst, seine Liebe. Das ist das Gegenteil von Angst. Gott möchte hineinkommen. Wisst ihr, ich habe 3 Kinder. Und wenn meine Kinder zu mir sagen, oh, ich glaube, im Schrank, da ist irgendwas drin, hat mir mein Sohn letztens gesagt. Ich weiß nicht. So, ihr kennt das, wenn Kinder so auf einmal sagen, unterm Bett ist ein Monster. Was kannst du dann tun? Du kannst dann sagen, nein, unterm Bett ist kein Monster. Doch, Papa, ich glaube, unterm Bett ist ein Monster. Nein, unterm Bett ist kein Monster. Bringt das was? Ich bestehe darauf, unterm Bett ist kein Monster. Nee, was du machen musst, ist Licht anmachen. Du musst Licht anmachen, sagen, lass doch mal gucken. Komm, ich mach mal ganz hell, guck mal unterm Bett, ist da ein Monster? Nö. Nochmal mit der Taschenlampe gucken, ist kein Monster. Guck mal den Schrank nochmal durch, ich heb dich hoch, kannst du bis ganz nach oben gucken, ist da was? Nö, nur Klamotten. Vielleicht ist ja doch keins. Nö, ist keins. Oft hast du Angst und du brauchst einfach Licht in deinem Leben. Und Jesus ist dieses Licht. Er tröstet dich, er nimmt dich an. Er gibt dir Weisungen für deine Zukunft. Und deshalb empfehle ich dir, das Beste, was du tun kannst, ist, geh zu ihm. Such sein Licht. Rede mit ihm. Die Bibel ist voller Weisung. Ich habe am Anfang dieses Bild gebracht von den Lichtern auf dem Meer, die nautischen Lichter. Und so ist die Bibel auch für dein Leben voller Weisung, die dir zeigt, wo der Hafen ist, wo es sicher ist, wo es gefährlich ist. Und dieses Licht will leuchten für dich. Es ist ja so, wenn man was verbockt hat, ne, dann hat man ja nicht so Bock auf Licht. Dann hält man sich eher so im Dunkeln auf. Und jetzt denkst du dir vielleicht, wenn ich jetzt zu Jesus komme und Jesus durchleuchtet alles, ich will gar nicht, dass alle Leute sehen, was ich hier alles so verbockt habe in meinem Leben und dass Jesus das alles weiß, ist mir viel, viel lieber, wenn ich hier so nur für mich so sein kann. Ich bin lieber mit dem, was ich alles so angestellt habe, lieber so ein bisschen im Schatten. Weißt du, ich darf dir heute sagen, dass Jesus dich nicht verurteilt. Er ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Ein Schatz dieser Aussage, ich bin das Licht der Welt, liegt in dem unmittelbaren Kontext. Jesus war nicht nur auf diesem Fest, auf dem Fest der Lichter, auf dem alle gewartet haben, auf Gottes Gegenwart. Und er sagt auf einmal, hier bin ich. Bevor Jesus das sagt, das allerletzte, was passiert, bevor er das sagt, ist, dass Menschen zu ihm kommen, Pharisäer, die eine Frau bringen, von der sie behaupten, dass sie Schuld auf sich geladen hat. Sie zerren eine Frau zu ihm, während Jesus die ganzen Menschen, die da waren, unterrichtet. Und sie wollen ihm eine Falle stellen. Und sie sagen, wir haben diese Frau entdeckt, wie sie eine Regel gebrochen hat, die Gott aufgestellt hat. Nämlich sie hat die Ehe gebrochen, wir haben sie ertappt. So, Jesus, und jetzt wollen wir mal wissen, ob du recht sprichst. Muss sie sterben, wie es im Gesetz steht? Und sie haben sich das fein überlegt und haben so gedacht, ja, Jesus behauptet ja, er erfüllt das ganze Gesetz. Und wenn er jetzt sagt, sie muss sterben, dann ist er beim Volk unten durch. Und wenn er aber sagt, nö, das passt alles schon so, dann erfüllt er das Gesetz ja auch nicht. Und sie haben sich das so richtig fein überlegt. Und während sie ihn fragen, was machen wir jetzt mit dieser Frau, bückt sich Jesus auf den Boden und schreibt mit so einem Holzstück oder mit dem Finger so ein paar Sachen in den Sand. Wir wissen nicht genau, was er geschrieben hat, aber es gibt ein paar Prophezeiungen, wo man davon ausgehen kann, dass er vielleicht die Namen dieser Menschen in den Sand geschrieben hat. Es gibt eine Aussage, wo es heißt, die Namen werden in den Sand geschrieben von all denjenigen, die nicht an Jesus glauben und die ihn nicht als Quelle annehmen. Und sie sehen nur, er schreibt da vermutlich ihren Namen in den Sand. Was soll das? Und sie erinnern sich vielleicht, weil es Gelehrte waren, dass es eine Anlehnung ist an eine Voraussage von einem Propheten. Und dann sagen sie, Jesus, was ist denn jetzt? Und dann sagt Jesus, also, wer von euch keine Schuld hat, der werft den ersten Stein. Und sie grübeln und grübeln und grübeln. Dann fängt der Erste an, sich umzudrehen und zu gehen. Und dann der Nächste, bis am Ende alle weg sind. Bis am Ende alle weg sind. Soll ich ein anderes Mikrofon nehmen? Bis am Ende alle weg sind, jetzt geht's wieder. Also sie gehen alle und am Ende sind wirklich alle weg. Und die Frau dachte, das wäre ihr Todesurteil. Und dann sagt Jesus, wenn du nicht verurteilt wurdest, ich verurteile dich nicht. Und dann sagt er, sündige nicht mehr. Also ändere dich. Jesus sagt nicht, das war in Ordnung, was du getan hast. Und das wird Jesus bei dir auch nicht tun. Wenn du zu ihm gehst als das Licht und sagst, Jesus, du darfst reinscheinen in mein Leben, du darfst alles durchleuchten und mir zeigen, wo ich gut auf dem Weg bin und wo nicht, dann wird Jesus nicht sagen, das passt schon alles so. Er wird sagen, hey, ändere dich da, ändere dich da. Das zerstört dich, das zerstört andere. Aber Jesus ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Er ist gekommen, um dir Perspektive zu geben, um dir Rettung zu geben, um dir Leben zu geben. Du entscheidest, woran du glauben willst. Jesus lädt dich ein, dass du ihn annimmst als das Licht für die Welt und als das Licht für dich. Ich möchte gerne dafür beten, dass Gott dir begegnet, dass er in dein Leben hineinscheint. Und auch wenn du zu Hause bist und es gerade passt, bitte ich dich genauso wie jetzt hier, für alle, die hier sind, aufzustehen und dass wir gemeinsam vor Gott stehen. Und ich werde Jesus danken und ich werde ihm bitten, dass er zu dir nach Hause kommt, dass er zu jedem hier kommt und dass seine Gegenwart uns erfüllt. Jesus Christus, du hast keinen Zweifel daran gelassen, dass du Gott bist, mit allem, was du gesagt hast. Und heute feiern wir, dass du dich als Licht der Welt vorgestellt hast. Als ein Licht, was von den Israeliten sehnsüchtig erwartet wurde. Und zwar als ein Licht für die ganze Welt. Da sind wir mit drin, mittendrin, auch wenn wir nicht zu Israel gehören. Wir sind mittendrin, du bist für alle gekommen. Danke, dass du da bist und dass du hineinleuchtest in dunkle Stellen unseres Lebens. Nicht um uns zu verurteilen, sondern um uns zu helfen, um uns rauszuhelfen, um uns Perspektive zu geben, um uns zu lieben. Bitte schenk, dass wir dich genießen können als ein Licht, was uns tröstet. Als ein Licht, das uns rettet. Und Jesus, ich bete auch, dass du überall da Menschen hilfst, zu erkennen, dass sie auf dem Holzweg sind, wenn sie denken, das wäre alles nur Zufall. Dass du ihnen erstmal bewusst machst, was sie da überhaupt glauben, wie unfassbar das ist. Und dass du ihnen zeigst, dass du wirklich da bist und dass es keinen Grund gibt zu wünschen, dass du tot wärst, weil du ein guter Gott bist und weil du das Beste bist, was uns je passieren konnte. Das Beste bist, was wir je an gute Nachricht hören konnten. Bitte begegne jedem hier und jedem zu Hause mit deiner Liebe. Amen.